Folien. Es, ich weiß, im ersten Moment immer total nervig, aber warum? Ich brauche so scheiß Folien, braucht man auch gar nicht unbedingt an der Wand. Sowieso alles sehr textlastig. Was ich erzählen möchte, ich mache jetzt hier was über Bürgerportal E-Government Gateway, da ist irgendwie so eine Programmumstellung, also wer jetzt eigentlich hier falsch sitzt, möge dann bitte rausgehen. Okay. Also mein Thema sind, dann können wir den Kram auch komplett ausmachen. Irgendwie. Können wir mal ausmachen? Aber ich brauche meine Folien für mich selber schon. Also, was will ich machen? Ich will zentralisierte Verkettungsangriffe auf Personen formulieren. Und da möchte ich ein paar Sachen zeigen, die nicht ganz so offensichtlich sind wie LKW-Maut oder Web-Tracking. Sowas. Das ist banales Zeugs, das ist langweiliges Zeugs. Das kennt man so und das ist auch so sinnfällig, aber es gibt noch ganz andere Angriffe, die man nicht ganz so mitbekommt. Ich bin Mitarbeiter beim Unabhängigen Landesamt für Datenschutz. Ich sehe richtig, wir können richtig volle Kante reingucken. In Geheimdienste zwar nicht, aber ich kann in Polizei reingucken, also richtig hardcore. Und wie der Landesrechnungshof kann das auch noch. So hart tut das aber nicht, weil das nicht faktisch nicht, technisch nicht kann. So, und da kriegt man halt sehr viel mit, was an Infrastrukturen gerade gebaut wird und wo die eigentlichen Verkettungsprobleme, die Verkettungsrisiken liegen. Und da möchte ich einfach nur, ich sehe das Ganze als Lightning Talk Extended, 10 Minuten brauche ich wahrscheinlich eigentlich nur, weil ich nur auf ein ganz paar Sachen hinweisen möchte. Also, wo ist das Problem? Wir haben bestimmte Anforderungen an Organisationen, nämlich, dass sie ihre Operation beherrschen. Das sind Anforderungen, die man einfach so stellt. Dass ein Arzt weiß, was er macht, dass eine Behörde weiß, was sie macht und so weiter. Das ist sozusagen operative Beherrschbarkeit. Setzen wir aber eigentlich voraus, dass ein Krankenhaus mit den Daten weiß, Daten umzugehen weiß. Dass eine Hochschule weiß, wie sie mit ihren Daten von den Studierenden umzugehen hat. Hochschulen sind Katastrophen, was Datenschutz angeht. Ich habe die gerade in Schleswig-Holstein geprüft und so weiter. Das sind die schlechtesten am schlechtesten aufgestellten Organisationen, die sich am wenigsten an Datenschutz halten. Dann haben wir noch eine zweite Forderung in Bezug auf Daten auf Organisationen. Nee, ich brauche nicht mehr. Ich mache das Ganze ohne. Und zwar operative Beherrschbarkeit und das zweite ist Fairness. Es gibt eine Unterstellung, dass die nicht eingelöst werden kann, ist klar, aber es gibt eine Unterstellung und wenn es super unfair wird, dann regen wir uns auch auf. Also es gibt eine Unterstellung, dass es im Grundsatz fair zugeht zwischen Klientel und Organisation, also zwischen dem Staat und dem Bürger, zwischen dem Unternehmen und dem Kunden und zwischen einem Institut und einem Patienten, wenn man es mal komplett durchgeht. Also gutes Geld gegen gute Ware, das wird einfach unterstellt. Wenn nicht, muss man einen Prozess anstrengen. Der staatliche, das habe ich vorhin schon unten erzählt, der staatliche Zugriff auf den Bürger ist latent unfair, da ist nichts mit fair. Das wird aber kompensiert durch erhöhte Transparenzanforderungen. Das heißt, der Staat muss ja zumindest sagen, was er mit den Daten macht. Mitarbeiterinnen können mitbestimmen in der Organisation, auch dort gibt es zumindest einen Versuch, irgendwie Fairness walten zu lassen. So, und das Ganze ist dann auch noch eine Unterstellung, dass im Prinzip das alles vertrauenswürdig ist. Zum Beispiel, es gibt sowas wie ein Systemvertrauen, das sehr grundsätzlich, dringend finde ich gut. Systemvertrauen gibt nämlich, dass man heutzutage, wenn man sich operieren lässt, obwohl es katastrophal im Krankenhaus sonst zugehen mag, ich an einer Blindoperation nicht sterben muss. Dass man ein Risiko ist, überleben oder die Chance zu überleben, ist verdammt gut. Und dass die Brücke nicht zusammenbricht, wenn ich hier in Dresden über eine Brücke rüberfahre, über das blaue Wunder und so weiter, ist verdammt gut, dass sie nicht zusammenbricht. Das ist in Afrika anders. In dem Sinne gibt es Systemvertrauen. Dafür muss man aber was tun. Das Problem ist, dass Organisationen, was Informationsverarbeitung angeht, aber tierisch im Vorteil sind. Heute besser denn je. Also staatliche Verwaltung, Unternehmen, wissenschaftlich legitimierte Praxen, weil die über viel mächtigere Formen Informationsverarbeitung angehen. Das heißt, dass sie im Grunde den Bürger notorisch über den Tisch ziehen, den Kunden notorisch über den Tisch ziehen, die Mandanten, Patienten genauso. Jetzt haben wir aber den organisierten Zweifel mittlerweile. Also wie steht es denn um die Beherrschbarkeit der Prozesse? Thema des CCC. Beherrscht ihr das eigentlich? Tut ihr nicht. Man kommt ganz leicht an die Handschellen gelöst. Man nehme nur Red Bull, glaube ich, und ein bisschen Blech und dann kommt man da rein. Ass rein. Wie steht es um die Fairness in Bezug von Organisation auf Kunden? So, die Fairness-Frage. Also zum Beispiel das ganze NEC-Monitoring war ganz am Anfang mal verdammt gut. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Zwischendurch wurden sie sehr, sehr schlecht. Da habe ich das zum Beispiel gelernt. Und der gleichen Marke, die mal Qualität versprach und so weiter, wurde das immer schrottiger. Also diese Art von Unfairness, da sitzen ja nicht nur die Datenschützer drauf, da sitzen Verbraucherschützer drauf und so weiter. Wir haben also, ich muss mal die Auflösung hier verändern, tut mir leid, weil die immer noch auf dem Beamer war, der ja nicht läuft. Ich sehe immer nur die Hälfte. Sonst sehe ich den Kram nicht. So, 600. Okay. So. Okay, also wir haben sowas wie einen organisierten Zweifel. Wenn man sich jetzt die ganz moderne Demokratiedebatte anguckt, hier John Keane heißt der gute Mann, der nennt, weil sie haben jetzt, es gibt eine ganz neue Geschichte, wie im Grunde Demokratie entstanden ist, nicht so eine Standardgeschichte, und er fragt heutzutage, wie sieht heute moderne Demokratie aus, er nennt sie, und das ist ein Begriff, den er gezwungen war zu wissen, Monitory Democracy, Beobachtung der Beobachter. Das ist im Moment die Charakterisierung, wie man am ehesten über moderne Demokratien sprechen kann. Und genau das machen wir. Also da CCC beobachtet, wie Beobachter ihre Beobachtung organisieren, um das mal abstrakt zu sprechen. Auch technisch organisieren. Und das, wie schlecht sie eigentlich sind. Datenschützer machen das genauso in Bezug auf personenbezogene Daten. Beobachten auch, wie organisieren Organisationen ihre Beobachtung. Wie legen sie die ab, wie greifen sie darauf zu. Das heißt, ich finde den Begriff Monitory Democracy ziemlich gut getroffen. Jetzt ist die Frage, und jetzt würde ich ganz gerne an die Wand werfen, weil das jetzt eine absolute Zumutung. Ich bin sowieso eine Zumutung, aber jetzt wird es perfekt, die Zumutung. was ist eigentlich die Funktion vom Datenschutz? Denn dann. Bitte?
Einfach mal ein Divine.
Nee, es geht nicht. Keine Ahnung. Ich könnte das jetzt hier so hinzeigen, aber nein, das ist okay. Also, vielleicht einfach mitdenken. Und ich versuche mal langsam zu sprechen. Datenschutz wirkt darauf hin, dass jede Informationsverarbeitung oder jede Kommunikation im Verhältnis Organisation-Klientel, das interessiert, nicht wie man untereinander kommuniziert, sondern Organisation-Klientel, Bürger-Staat, Unternehmen-Kunde, Patient, Praxen, Arzt, Rechtsanwalt und so weiter, dass die grundsätzlich jede Art von dieser Kommunikation unter Bedingungen gestellt werden kann, unter rechtliche Bedingungen, unter technische Bedingungen, dass nichts an dieser Art von Kommunikation selbstverständlich ist, sondern dass das, was dort an Kommunikation irgendwie stattfindet, tatsächlich auf Beherrschbarkeit, Fairness und Vertrauenswürdigkeit dann tatsächlich untersucht werden kann. Das kann es doch durch ein Pattern-Matching, wenn ich da eine Kommunikation zwischen habe. Warum wird nicht jede Kommunikation zum Beispiel in Bezug auf eine Verwaltung, damit es sozusagen beobachtbar fair zugeht, an einen automatisierten Notar abgeschickt, sodass man gucken kann, das haben wir kommuniziert oder das hatten wir vertraglich vereinbart oder das war unfair, was du damals gemacht hast. Also, im Verhältnis zwischen Organisation und ihrem Klientel, dass man das unter Bedingungen stellen kann, das beobachtet Datenschutz und beobachtet, wie weit das also rechtlich, technisch und organisatorisch wirklich durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden kann. Das ist nicht entscheidendes Personenbezug, sondern wie dieses Sozialverhältnis geregelt ist. Also das heißt, dass die Gestaltung der Kommunikation zwischen... Damit habe ich immer noch keinen USB-Stick. Achso, den.
Den habe ich eigentlich mitgebracht.
Ich werde mich hüten. Bei euch nicht. Allenfalls mein. Also. Ja, danke für die Mühe, aber echt. Die Kommunikation zwischen Organisation und Klientel ist eine konstruktive Aufgabe, die als konstruktive Aufgabe angegangen werden muss. Das ist eine technische Aufgabe. Als Konstruktion haben. Da gibt es keine Natürlichkeit mehr sozusagen, nur weil man schon immer so mit dem Staat oder so mit einem Verein oder so mit der Kirche oder so mit Greenpeace kommuniziert hat. Also das heißt, es geht um die Gestaltung des Organisations-Personen-Verhältnisses. Und das ist das eine. Und inhaltlich geht es darum, um Verkettungsmanagement. Welche Art von Kommunikation darf mit welcher anderen Kommunikation, mit welchem anderen eigentlich verkettet werden, in eine Beziehung gesetzt werden. Und das Entscheidende ist, wenn man sich die moderne Soziologie anguckt, in der modernen Soziologie gibt es den Aspekt funktionaler Separierung. Und funktionale Separierung, Funktionssysteme gegen Organisation, gegen Interaktion, reagiert, ist der abstrakte Begriff für zum Beispiel Ressorthoheit oder Gewaltenteilung oder dass etwas, was unter einem Kapitalverzinsungsaspekt läuft und so weiter, nicht unbedingt durchschlägt, dass sozusagen auch gleich das Recht damit und sich unterordnen muss zwischen Kapitalverzinsung, sondern dass das Recht einen ganz eigenen Maßstab hat oder dass ein wissenschaftlicher Diskurs an Wahrheit orientiert ist und nicht an der Kapitalverzinsung. Das sind jeweils Übersetzungsprozesse, aber man hat es genau auseinandergezogen in der Moderne. Fundamentalistische Gesellschaften gucken immer noch, ob das auch religiös, ob der Preis auch irgendwie noch gerecht ist oder religiös zu rechtfertigen ist. Das interessiert in der Moderne nicht mehr. Und das interessiert nur die Kapitalverzinsung. Oder nur die Rechtskonformität oder nur die Wissenschaftlichkeit. Da ist Stanford sagt, relevanter als was Großindustrie sagt im wissenschaftlichen Diskurs. So die Theorie funktionaler Differenzierung moderner Gesellschaften. So, und es gibt sowas wie ein kommunikationsökologisches Ziel des Datenschutzes, nämlich, ich lese das einfach mal vor, Herstellung fairer Kommunikationsverhältnisse, also der Vermeidung unausgewiesener, unkalkulierbarer, einseitiger Informationsgewinne, insbesondere auf Seiten der DV-mäßig immer besser gestellten Organisation, Verwaltung, Unternehmen, Praxen, gegenüber ihrem personalen Inventar, Mitarbeiter intern, Klientel nach außen, in operativ beherrschbaren Infrastrukturen. So, Jetzt guck mal, gucken wir uns das mal real an. Was passiert jetzt draußen? Also, so Beispiele für operative Angriffe von Organisationen auf ihr Klientel. Also, wenn man sich die Datenverarbeitung des Staates anguckt, da ist gar nichts fair dran. Also, Beispiel Meldewesen. Ich habe meine Daten zugezogen. Ich kann mich auch nicht Schniedelpurz oder sowas, konnte meine Eltern mich nicht nennen. Das wird zurückgewiesen. Das heißt, es gibt einen Pool von, was weiß ich, 3000 Namen. Viel mehr sind das eigentlich gar nicht, wie ich nur heißen darf. So, das ist nicht ins Belieben gestellt. Das sagt dann das Meldewesen, die akzeptieren wir nicht. Pumuckel, glaube ich, gab es mal. Dass jemand sein Kind Pumuckel nennen wollte. Oder LKW-Mautstellen, Vorratsdatenspeicherung im TK-Bereich, all das, was man so standardmäßig kennt. Dann beim Unternehmen, wenn wir uns das angucken, womit haben wir zu tun? Mit Scoring und Profiling bei Banken, Versicherungen, Energieversorgern. Was ich Ihnen erzählen will gleich noch, ist die ganze Smart-Meter-Geschichte. Das ist wahrscheinlich noch nicht ganz durchgedrungen, was mit unter Smart-Meter gerade läuft. Dann, was wir unten gerade gehört haben, dieses ganze Web-Trapping, Google Analytics, was dort alles verkettet wird. Institute, Gendatenbanken, das ist ganz, ganz übel, was dort unten, was gerade bei Gendatenbanken läuft. Und worauf ich aufmerksam machen möchte, sind auf die ganzen Rechenzentrumbetreiber, das sind sozusagen abstrahiert generalisierte Administratoren, die haben Zugriff auf alles. Nur weil man selber Kumpels hat, die bei web.de mittlerweile Admin sind oder sowas, bei mir ist das irgendwie der Fall, und das natürlich klasse Kumpels sind und so weiter, und ich weiß, dass sie gut drauf sind, dass das genau richtig ist, kann ich denen überhaupt nicht trauen. Also das heißt, den ganzen Rechenzentren, web.de, Gmx und so weiter, überhaupt nicht zu trauen, das sind generalisierte Administratoren, hochgradig problematisch, die gucken von unten, von hinten, überall rauf. Jetzt gehe ich mal einzeln durch, Bürgerportale. Vor einem Jahr ging das so rum, das Versprechen war, die E-Mail soll ein zentrales Postfach für alle Bürger sein, soll bei den Web-Mail-Providern eingerichtet sein, klassisch web.de, gmx, t-online und so weiter, und soll eigentlich, so im Start-up jedenfalls, zur Kommunikation Bürger-Staat funktionieren. Dafür muss das eingerichtet sein. Und wir brauchen ja auch ein bisschen mehr gesteigerte Sicherheit, und da soll sogar signiert werden dürfen auf dem Web-Mailer. Nicht Ende zu Ende, ja, soll eigentlich möglich sein, aber Verschlüsselung und Signieren und so weiter doch, weil damit kann ja doch keiner um, bitte auch bei web.de. Dann sollen die Webmail-Betreiber aber in der Lage sein, Pseudonyme, die man nutzen darf, aufzulösen, ohne rechtlichen Vorbehalt, einfach so. Man sagt ja, lief irgendwas schief, sagt mir bitte, wer wirklich dahinter steht, der Betreiber darf es selber auflösen. Unglaublich. Und dann soll es ganz viele unglaubliche Geschichten, aber dann soll auch noch ein Dokumentensafe eingerichtet werden, wo Bürger, aber auch Verwaltung und Unternehmen ihre ganzen wesentlichen Dokumente reinschieben sollen. Dürfen sie verschlüsselt machen, aber sie dürfen sie auch zentral hinlegen. Und dann soll es wiederum eigentlich auch Zugriff geben. Also wenn ich als Bürger dort irgendwie mein Geburtsurkunde dort reinlegt, vielleicht sogar qualifiziert signiert, dann ist natürlich die Idee dahinter, dass die Verwaltung eigentlich auch direkt auf dieses Teil zugreift, dass ich es ihnen erlaube, einwillige, ja, ihr dürft darauf zugreifen. Dann nützen mir alle Verschlüsselung nichts, sondern da muss zugreifen, dann liegt es dort. Im Zugriff der Betreiber solcher Portale. Das war Bürgerportal. Jetzt komme ich zu den Government Gateways. Die hat man so auch als CCC wahrscheinlich nicht so im Blick. Das kriegt man nur mit, wenn man an Infrastrukturen beteiligt ist. Versprechen, dass die gesamte Arbeit der öffentlichen Verwaltung weiter automatisiert werden soll. Wir haben ein einziges Verfahren, das durchelektronisiert ist in der öffentlichen Verwaltung. Das ist Meldewesen erst seit dem 01.01.2007. Der ganze andere Rest, je nachdem, wie man zählt, mindestens 160 verschiedene Verfahren in der öffentlichen Verwaltung sind immer noch, da ist immer noch das Papier das führende Medium. Wir haben also eine Bastard-Situation, katastrophale Papiersituation, ganz schlechte Grundstücke, und dann haben wir noch den Bastard dazwischen, wo gar nichts geregelt mehr ist. Also datenschutzrechtlich auch eine Katastrophe. Das heißt, die Government Gateways, die jetzt in den Ländern aufgebaut werden, damit jetzt die innerhalb eines Landes zusammenarbeiten können, aber auch die Länder übergreifend in Deutschland, sogar EU-weit, laufen alle über Enterprise Service Buses. Das ist Microsoft-Technologie, wo alles zentral über einen großen Kanal sozusagen alles ineinander verwirbelt wird und wieder richtig adressiert wird. Aber dort ist alles zentral im Zugriff an diesen Government Gateways, über die Clearingstellen bzw. Nachrichtenbroker, wie sie das nennen. Also im ESB sind als Single Point of Failure sämtliche Datenströme in technischer Zugriff und durchaus auch entschlüsselt enthalten. Nächstes Projekt kommt auch noch nicht in der Öffentlichkeit ganz an. Einheitliche Ansprechpartner, das Versprechen. Sämtliche Unternehmen sollen ab dem 01.01.2010, egal wo sie in Europa sind, ihren Beantragungsprozess, egal wo in Europa, über die einheitlichen Ansprechpartner machen dürfen. Das heißt, es ist das Beispiel seit Jahren immer der portugiesische Fliesenleger, der in Schleswig-Holstein, wo ich eben herkomme, will der jetzt ein Gewerk anmelden. Das soll der Einzige, und dafür muss man 15 verschiedene Bewilligungen haben, und das soll der einheitliche Ansprechpartner diesen Portugiesen helfen. Über den ERP laufen alle Dokumente des Gewerbetreibenden, der diesen Antrag stellen wird, einmal komplett als Falschheit komplett durch. Der soll auch seine Dokumente dort beim ERP ablegen, zentral. Also, der ERP bietet einen Dokumentensafe, aus dem sich alle Beteiligten, einmal der Antragsteller, juristische Personen, Unternehmen und Behörden raus bedienen können sollen ab 01.01.2010. Nächstes, Scoring Profiling bei den Bankenversicherungen. Versprechen, ein Kredit- bzw. Versicherungsrisiko wird berechenbarer und dadurch für die Betroffenen fairer und dadurch im Grunde auch billiger, wenn man denn da nicht zu einer sonderlichen Risikogruppe gehört. Das Problem sind, dass die Scoring-Kalküle Betriebsgeheimnisse der Banken sind. Man muss vermuten, dass noch immer problematische Straßenzüge und problematische Vornamen der Kinder den Scoring beeinflussen. Das ist verdammte Scheiße, wenn sein Sohn Kevin heißt oder Jacqueline. Das heißt, wahrscheinlich problematisches Klientel, damit geht das Scoring-Risiko hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, dass der Vorname raus muss. Ich glaube, das haben wir dann jedenfalls mal hingekriegt. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, kann immer noch sein, dass doch in Scoring solche hochgradig heiklen Aspekte reingehen. Und auch das Verbot automatisierter Einzelentscheide ist natürlich absolut Makulatur. Da steht dann bei der Kreditvergabe grün oder rot. Und dann macht der Sachbearbeiter nicht, steht zwar rot, aber sie kriegen ihn trotzdem. Das wird er niemals tun. Viel zu riskant. Also, wir haben auch dort hochgradig problematische Geschichten, wo wieder verkettet wird auf Personen. Google Analytics, ich nehme an, das kennt man hier in diesem Raum einigermaßen gut. Also Versprechen ist, Webnutzern wahrscheinlich interessante Informationsangebote präsentieren zu können, indem man über allgemeine Profiles reingeht. Die aber nicht, das haben wir eben gerade unten gehört von dem Rechtsanwalt, personenbezogen sind, weil ja irgendwie anonym und weil ja im Telemediengesetz die Zuordnung von Profilen zu ganz konkreten Personen ja nicht stattfinden darf. Und wenn das nicht auf eine ganz konkrete Person runtergeht, dann haben wir nur einen relativen Personenbezug, also sind wir raus. Und so geht es natürlich überhaupt nicht. Google Analytics bildet ja, ich weiß nicht, ob man das so kennt, hier Unique Users. Hochgenaue Profile über Jahre angesammelt. Aus einem bestimmten Pool von IP-Adressen, von 1 und 1. Der Pool, die Anonymitätsgruppe mag vielleicht 30, ich weiß gar nicht, wie das bei 1 und 1 ist. Vielleicht sind es auch 200, wo man dann, einer von diesen 200 ist man dann. Hochgenau, ganz genau. Und wenn dann dieser Mensch tatsächlich den Fehler mal begeht und sich bei GMX, die da dran beteiligt sind, dann tatsächlich mal authentifiziert mit seinem Login, dann hat man den Personenbezug ganz dort drin und ein hochgenaues Profil. Also, wir haben auch dort wieder einen Verkettungsangriff auf die Person im Privatbereich. Smart Meter kennt man wahrscheinlich noch nicht so, war für mich auch relativ neu, haben wir gerade Gutachten zugestellt. Das Versprechen ist, durch faire automatisierte Abrechnung von Stromverbrauchern kann man Kosten fairer sozusagen abrechnen. Die Stromversorger wollen eigentlich alle Viertelstunde gucken, was da jetzt an Strom verbraucht wurde, was eine Rückrechenbarkeit ermöglicht, welches Gerät eingesetzt wurde. Das heißt, wir haben jetzt für einen Haushalt zumindest sowas wie ein Fingerprint, also im Grunde sagen wir mal eine biometrische Eigenschaft eines Haushalts oder eine soziale Eigenschaft eines Haushalts, was der wie wann verbraucht hat. Wahrscheinlich auch da wieder mit einer gewissen Rückrechenbarkeit nach einiger Zeit auf eine ganz bestimmte Person. Also, das heißt, wir kriegen selbst über solche Geschichten, die nicht so trivial sind wie LKW-Maut oder Vorratsdatenspeicherung, wahrscheinlich eine Profilierung von einzelnen Personen, eine Rückrechenbarkeit auf einzelne Personen hin. Jetzt schon mein Fazit. Die Kommunikation und Daten natürlicher Personen, nämlich der Bürger, Kunden und Patienten, werden gut aufbereitet und zugriffsfest auf den Festplatten der Webmail-Provider gespeichert über die Bürgerportale. Die Kommunikation und die Daten juristischer Personen werden gut aufbereitet und zugriffsfest auf den Platten der einheitlichen Ansprechpartner gespeichert. Die Daten, die über Webservices reinkommen, von Maschinen, von Services, die unter dem SOA-Paradigma mit Webservices zentral auf die E-Government-Gateways zugreifen, um die Automation landesweit, deutschlandweit, europaweit, weltweit hinzubekommen, sind über die E-Government-Gateways und über den Enterprise Service Bus sind die in einem allgemeinen Zugriff an einer zentralen Stelle. Die Vermessung und Organisation gesellschaftlich relevanter Kommunikation mit Zurechnung auf die Person hinter den Rollen Bürger, Kunde, Patient findet statt. Die Risiken dieser Zugriffe bzw. der gut organisierten Zugriffsmöglichkeiten und Zurechnungen für Personen funktional differenzierten Gesellschaften sind unabsehbar. Was damit passiert, es wird die Rechtskonformität, wir hatten gestern einen wunderschönen Vortrag von diesem einen Professor, bin ich so schnell fertig, aus Frankfurt, der gemeint hat, wir haben kein Recht mehr, wir geben gerade das Recht auf. Ich habe ihm absolut genau das. Das heißt, wenn man diese Art von Berechenbarkeit herstellt, dann haben wir auch keinen Rechtsvorbehalt mehr. Es wird aber auch der Markt unterlaufen, es wird auch der wissenschaftliche Diskurs unterlaufen. Das Entscheidende an der Qualität eines wissenschaftlichen Diskurses besteht ja darin, dass wir sowas wie ein Reviewing, anonymes Reviewing haben von Aufsätzen, wo nicht das Ansehen oder der Name, nicht die Reputation des Autoren zählt, sondern wirklich nur der seltsame Zwang des besseren Arguments, der seltsame Zwang einer besseren Beobachtung wird damit auch unterlaufen. Das heißt, all die modernen Errungenschaften wie Markt, Rechtskonformität, politischer Diskurs, wissenschaftlicher Diskurs wird durch diese ganz starken Organisationen, die auf einmal alles mit einem verketten können, unterlaufen. So, Abhilfe. Was kann man machen? Ich habe vorhin was erzählt zu Schutzzielen. Das ist im Moment mein Kandidat dafür, dass ich glaube, dass ich immer noch einen sinnvollen Job macht, obwohl man mittlerweile daran Zweifel haben kann. Aber mit den Schutzzielen, wenn man zumindest explizit macht, wo es hingehen muss, dann kann man auch wirklich den sozusagen auf die zugehen und sagen, ihr macht das aber nicht und das ist falsch. Also man muss es machen, wenn ihr Markt wollt, wenn ihr rechtskonform, wenn ihr einen Rechtsstaat wollt und so weiter. Weil das BDSG oder also andere, die ganzen Normtexte, die sind einfach nur noch Moloche. Eine Kollegin von mir hat vor 14 Tagen, drei Wochen, hat sie die ganzen BDSG-Novell-Geschichten, wir haben die dritte Novelle im BDSG, hat sie mal vorgestellt und es blieb nur noch Ratlosigkeit zurück. Das heißt, selbst Juristen müssen sich mittlerweile klar darüber werden, dass es BDSG keinen Halt gibt. Und Telemediengesetz, das haben wir eben gerade auch unten gehört und so weiter, gibt keinen Halt. Ganz tolle Vorschriften. Gebrechen alles komplett richtig. Nur im Moment ist es so, dass wenn man sich anguckt, welche Wirkmöglichkeiten Datenschützer nur haben, jetzt nur die Datenschützer-Szene, dann muss ein Unternehmen damit rechnen, einmal in 1000 Jahren von einer Datenschutzkontrollinstitution besucht zu werden, überprüft zu werden. Die Chance ist 1 zu 1000 Jahren. Also mache ich doch, wozu soll ich mich ans TMG halten? Wozu soll ich mich ans BDSG halten? Es ist sehr viel billiger, sozusagen auch weiterhin rumzufuschen. So. Zweck der Schutzziele besteht darin, Kriterien für Beobachtbarkeit, Diskutierbarkeit, Kontrollierbarkeit, Prüfbarkeit, Bewertbarkeit, rechtlich, politisch, ökonomisch, funktional, organisierbar bereitzustellen. Das ist im Moment mein Plädoyer für die Schutzziele, deswegen mache ich mich für sie so stark, deswegen bin ich so sehr, ist mein Job da drin, das Ding ins BDSG reinzubekommen. Weil Beobachtbarkeit, die Prüffähigkeit von Systemen eine Herausforderung ist. Das gehört zum Design eines Systems, dass es prüfbar ist, kontrollierbar ist. Man sollte meinen, ja klar ist es. Nein, das ist überhaupt nicht klar. Das ist bei der Atomkraft, glaube ich, lausig klar. Es ist einigermaßen klar beim Flugzeugen oder bei der Konstruktion von Flugzeugen. Ich habe eine Sendung von der Maus mal gesehen, das war echt toll, wie weit die sich dahinter rausprüfen. Und so weiter. Und ich glaube, in der Pharmaindustrie gibt es auch, ist es auch klar, dass die Prozesse kontrolliert werden müssen. Im Bereich anderer kritischer Infrastrukturen ist es überhaupt nicht klar, die Prüffähigkeit von Systemen herzustellen. Die inhaltlich wesentliche Schutzmaßnahme, die man im Moment machen kann als Bürger, ist sowas wie nutzerkontrolliertes Verkettungsmanagement, Identity Management Typ 3 durchzuziehen. Das heißt, man agiert nur noch im Pseudonym. Man benutzt den Tor, man benutzt, ich weiß nicht, ob den JAP-Nachfolger, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, versuche im Grunde eine Infrastruktur über reine Pseudonymisierung aufzubauen. Es gibt zwei Projekte, Prime und Fides, EU-finanziert. Die EU finanziert nicht nur Katastrophen, sondern auch gute Sachen in Prime und in Fides. Und da gibt es schon erste Applikationen, die sowas wie applikationsgestütztes Pseudonym-Management hinbekommen. Denn in einigen Fällen braucht man einfach nur ein Pseudonym, das man wieder wegwerfen kann, wenn keine weiteren Transaktionen stattfinden sollen. Es gibt aber durchaus Pseudonyme, wo man eine Reputation aufbauen will. Nicht nur bei eBay, sondern vielleicht als Autor. Sondern weil man darüber auch gefunden werden möchte. Gut, also Pseudonym-Management ist nicht ganz trivial. TU Dresden hat da schöne Sachen schon gebaut. Als letztes wollte ich nochmal darauf eingehen, auf die Beobachtung der Beobachter. Also Organisationen müssen die Organisation ihrer Beobachtung so einrichten, dass sie nicht gegen die gesellschaftlichen Anforderungen von Beherrschbarkeit, Fairness und Vertrauenswürdigkeit verstoßen. Das ist aber eine Forderung, die man gesellschaftlich hat. Darauf vertraut auch. In Afrika kann man nicht darauf vertrauen. So, in Afrika ist ja alles korrupt. Und die Brücke könnte möglicherweise zusammenbrechen. Man guckt sich, bevor man rüberfährt, im Busch guckt man sich mal an, ob die das wahrscheinlich hält. Das ist bei uns ein bisschen anders. Organisationen können per IT rumpfuschen, unfair erzielte Beobachtungsmachtgewinne einstreichen und Menschen manipulieren. Das können sie besser denn je. Und umfassender und effektiver denn je. Aber was ich auch sehe, und das ist ja auch so ein Beispiel ja wieder dafür, die Organisationen stehen ihrerseits unter vielfältigen Beobachtungen. Das sind nicht nur die Datenschützer, nicht nur Verbraucherschützer, auch der CCC. Und auch das machen sie besser als jemals zuvor. Ich danke euch. So, Fragen? Nö. Doch.
Identity Management dritter Art?
Typ 3. Das ist in den.
Bedeutet das, ich muss verantwortungsvoll mit meinen Daten umgehen, indem ich was sage? Oder?
Wir haben ja. Die Frage ist, wer hat sozusagen die Deutungshoheit darüber, was Identity Management ist? Wenn man in die Computerwoche reinguckt oder was halt so Organisatoren halt lesen, ja, dann ist Identity Management, dass man Mitarbeiterdaten zwischen den Filialen zum Beispiel hin und her schieben kann. Das ist für sie Identity Management. Oder Single Sign-On ist für sie Identity Management. Wir Datenschützer haben es leider nicht Single Sign-On. Single Sign-On. Dass man also irgendwie versucht, an einem Punkt, einmal authentifiziert man sich und dann hat man Zugriff auf ganz verschiedene Geschichten, aber nicht ganz trivial. Aber irgendwie noch gut, ja? Und da wir Datenschützer haben es leider nicht geschafft, in diesem Fides und Prime-Projekt so früh auf Identity Manager für uns zu erobern. Nein, das heißt, dass der Nutzer bei sich ein Pseudonym-Management aufbaut, dass jede Interaktion als Bürger, als Kunde oder auch als Patient nur pseudonymgeschützt überhaupt noch stattfindet. Wenn ich will, weil ich wirksam einwillige, dass ich mich offenbare, weil ich die Sendung soll mich jetzt wirklich erreichen und so weiter, ja, dann ganz spät in den Verhandlungen sage ich, ja, ich bin das und das ist meine Adresse, das schiebe ich dir jetzt auch rüber unter den ganzen Bedingungen, du darfst nichts anderes mitmachen, als das zu benutzen. Wir haben in vieles, und in Prime haben wir zum Beispiel auch, man muss auch da seine richtigen Namen nicht angeben. Man kann auch die Tankstelle angeben, ich habe jetzt vergessen, wie das war, ja, dann der kennt nur die Tankstelle. Ich weiß an der Tankstelle, dass es mein Paket ist. Selbst da kann man die Pseudonymisierung noch weiter auftreiben und das wollen wir eigentlich auch.
Du hast den öffentlichen Sektor angesprochen, ja. So Bürgerportale, E-Government, ja. Und also mein Gefühl ist auch, dass das gerade so im Kommen ist.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass man da mit Anonymisierung, Pseudonymisierung viel erreichen kann, denn da gibt es ja, also Dienstleistungen sind gebunden an eine Person, man muss sich identifizieren. Man kann nicht als Pseudonym auftreten, wenn man jetzt einen Personalausweis beantragt. Insofern verstehe ich da die Argumentation nicht ganz.
Im öffentlichen Bereich ist das Identity Management auch Typ 3 tatsächlich auch durchaus problematisch für die Aufsätze. Wie war das? Sozialhilfe für Dagobert Duck. Das wird nicht gehen. Sozialhilfe für Dagobert Duck. Pseudonym. Man kann es dann auch dort ziemlich weit treiben. Weil an den neuralgischen Punkten in Beziehung zum Staat nicht geht, weil es unfair bleibt, zum Beispiel zum Meldewesen, habe ich auch gesagt, muss man dann aber wirklich Transparenz verlangen. Ja, Transparenz gegenüber Datenschützern, gegenüber Bürgern überhaupt und so weiter. Das ist sozusagen, darüber wird dieses notorisch unfaire Verhältnis kompensiert.
Das heißt, die Dienstleistungen, der Weg der Daten soll dann dokumentiert sein?
Es soll, was der Staat mit den Daten der Bürger macht. Wenn er sich zum Beispiel Meldewesen in Sachsen zum Teil verkauft, so, ja, und so weiter, dass man darüber zumindest aufklärt und ein faires Verfahren hat, sagt, nö, das bin ich auch nicht mit einverstanden. Das nicht irgendwo versteckt, sondern das fair macht. Das ist sozusagen die Mindestbedingung, dann für Transparenz zu sorgen.
Wie könnte man das forcieren? Ich meine, ich glaube, in Sachsen ist das, glaube ich, ein Opt-out. Also ich muss...
Ja, auch schon mal falsch. Man muss natürlich ein Opt-in sein. Ja, genau. Ihr dürft es für Werbezwecke benutzen. So, das wäre eine weitere
Frage. Aber nein, bitte nicht. Und wenn man es vergisst, dann ist es eben, dann könnt ihr es verkaufen.
Also was ist noch...
Wie könnte man das forcieren jetzt?
Es gibt verschiedene Sachen. Gleichzeitig...
muss man anders.
Ja, einmal, dass man auf den Portalen, in staatlichen Portalen, sagt, was man mit den Daten macht. Das interessiert den Bürger aber realistischerweise nicht wirklich. Wen es aber interessiert, sind die Daten, die müssen sich drum kümmern. Es müssen sich NGOs drum kümmern. Es müssen sich andere Organisationen drüber kümmern können. Also wer will, muss eine Chance haben, sich wirklich reinzuknien, zu wissen, wie es da läuft. Deswegen ist bei den Datenschützern ja auch Informationsfreiheit zum wichtigen Aspekt. Mittlerweile sind die auch dafür zuständig, für Informationsfreiheit zu sorgen. Sind Beauftragte für Informationsfreiheit. Wie arbeitet eine Verwaltung zu bestimmten Daten? Ja, wie ist mit meinen Daten umgehen? Kann man sich an den Berliner, kann man sich an Schleswig-Holstein, da gibt es noch ein paar mittlerweile, kann man sich ja wenden und sagen, wie hat denn die Verwaltung gearbeitet? Deswegen gehört das mit zum Job der Datenschutzbeauftragten mittlerweile.